in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Ihr hört Fokus Südwest auf der 102,3 MHz oder bei RDL im Stream, im Studio und am Mikrofon für euch Flauschi an diesem November, dem 4. und es ist 18 Uhr. Beiträge aus dem Südwesten Deutschlands, nämlich Baden-Württemberg, der Schweiz, aber auch und Frankreich. Heute soll es um das Thema Windenergie im Schwarzwald gehen und inwiefern dagegen protestiert, dafür protestiert wird, gerade um den Schluchsee herum. Ein Beitrag mit Sebastian Müller aus dem Morgenradio vom Dienstag. Und jetzt erst einmal die Nachrichten. Die Nachrichten bei Fokus Südwest am Donnerstag, den 4. November 2021. Jetzt erst einmal im Überblick. Bebauungsplan Metzgergrün liegt offen. Vom globalen Süden zu den Eidgenossen. Quartiersakademie soll Arbeit in Stadtteilen und Kommunen unterstützen. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Freiburg. Bebauungsplan Metzgergrün liegt offen. Anfang Oktober 2021 haben die Fraktionen des Gemeinderats mit einer Gegenstimme die Neubebauung des Metzgergrün-Quartiers im Stühlinger entschieden. Die Offenlage des Bebauungsplans im Metzgergrün findet bereits seit dem 25. Oktober bis zum Freitag, den 26. November statt. Dort können alle BewohnerInnen, NachbarInnen und BürgerInnen sowie Fachleute Sozial-, Natur- und Klima- und Umweltverbände die Unterlagen und Gutachten im neuen Rathaus und online einsehen. Bis zum 26. November 2021 besteht nun für die Bürgerschaft offiziell die Möglichkeit, zu den Abriss- und Neubauplänen für das Metzgergrünquartier eine Stellung abzugeben. Schweiz. Vom globalen Süden zu den Eidgenossen. Ende Oktober publizierte Alliance Süd gemeinsam mit Brot für alle, einer Schweizer NGO, und dem deutschen Netzwerk Steuergerechtigkeit einen umfangreichen Bericht, der am Beispiel vom Agrarkonzern Socfin verdeutlicht, wie Gewinne aus dem Rohstoffabbau im globalen Süden in die Schweiz gebracht werden. Socfin agiert mit Plantagen für Kautschuk und Palmöl in Westafrika und Südostasien. Der Konzern umfasst nahezu 50.000 Mitarbeitende und knapp 200.000 Hektar Land. Er macht laut dem Socfin Report einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro sowie einen Gewinn von knapp 30 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Socfin steht in der Tradition kolonialen Landraubs durch seine Gründung auf Privateigentum des belgischen Königs Leopold II. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der europäischen Steueroase Luxemburg. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit meint dazu: Das Land bleibt zwar eine Steueroase, aber sie ist wenigstens transparent. Das lässt sich von der Schweiz nicht behaupten. Weder liegen hier detaillierte Geschäftsberichte vor, noch geben die kantonalen Steuerbehörden Auskünfte. Durch die lockeren Steuergesetze in der Schweiz ist das Vorgehen der künstlichen Preiserhöhung legal. Durch den Zwischenhandel mit Tochterfirmen der Socfin wird der Preis für Rohstoffe aus postkolonialen Gebieten nach oben gedrückt. Die Gewinne landen in der Schweiz. Dominik Gross von Alliance Süd mahnt die fehlende Transparenz, die mangelnde Gesamtkonzernbesteuerung und weitere Schwachpunkte der globalen Steuerreform als Grund für diese Steuervermeidung der Schweizer Unternehmen an. Baden-Württemberg. Quartiersakademie soll Arbeit in Stadtteilen und Kommunen unterstützen. Die Akademie ist eine Anlaufstelle für VertreterInnen von Vereinen, Initiativen, Verbänden sowie Städten und Gemeinden. Sie richtet sich an alle, die sich in der Quartiersentwicklung weiterbilden oder engagieren möchte, schreibt das Land Baden-Württemberg. Für Kommunen, Verbände, Vereine und Initiativen bietet die Quartiersakademie die finanzielle Förderung von eigenen Veranstaltungen in der jeweiligen Kommune an. Neben den Bildungsangeboten stellt sie auf ihrer Website viele weitere Materialien wie Filme und Literatur rund um das Thema Quartier zur Verfügung. Sie ist Teil der Landesstrategie Quartier 2030 gemeinsam gestalten. Das waren die Nachrichten von Fokus Südwest am 4. November 2021. Egal ob Inland oder auf hoher See, die Windkraft gehört zu den wichtigsten erneuerbaren Energieformen für eine effektive Bekämpfung des Klimawandels. Doch einige Menschen stören sich an den Windrädern. Das malerische, idyllische Bild des Schwarzwalds als Naturlandschaft ist immer wieder Anlass für Widerstand gegen saubere Energie. Doch die zunehmend kräftigen Winde des Hochschwarzwalds sind lokal und dezentral abrufbare Stromquellen. Es folgt ein Einblick in die derzeitige Debatte und das Engagement für und gegen Erneuerbare. Wir sprechen mit Sebastian Müller, Veranstalter der Gegendemonstration am vergangenen Freitag, den 29.10. am Kurhaus im Schluchsee oder ja, in Schluchsee, am Schluchsee. Es begann um etwa 14 Uhr. Dort sollte ein Vortrag von Martin Herrenknecht, dem Chef der Tunnelvortriebsmaschinenbaufirma Herrenknecht in der Ortenau stattfinden. Gemeinsam mit Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die hatten eingeladen, sind aber nicht Veranstalter. Da gab es ja auch schon Debatten in der Presse darum, welche Rolle diese jetzt einnehmen. Haben die ins Kurhaus geladen und würden gerne das Thema Windkraft und Windkraftanlagen im Schwarzwald besprechen. Sebastian Müller ruft zur Gegendemo auf. Was wurde im Kurhaus denn überhaupt besprochen und vorgestellt?
Ja, das genau würden wir das alle auch gerne wissen. Es waren allerdings weder Studierende, die eine Bachelor-Thesis über das Thema Windkraft im Schwarzwald schreiben, noch Bürgerinnen oder die Presse zugelassen, auch nicht der Umweltamtsleiter aus Freiburg, der durfte auch nicht rein, so dass es nur ganz vereinzelte Berichte gibt, soweit ich das gehört habe, war es ein Vortrag von Herrn Herrenknecht, der jetzt nicht unbedingt Befürworter der Windenergie im Schwarzwald ist, der scheinbar in diesem Vortrag auch Dinge vermischt, nämlich das Thema Maximallaufzeit, also sozusagen, oder wenn das Windkraft oder Spitzenlast wäre dann, wenn das Windkraftwerk mit voller Last läuft. Das ist im Schwarzwald tatsächlich geringer als offshore. Dennoch, das war wohl ein Thema und sehr wohl, ich würde jetzt das nur nicht einschätzen, eher plumpe Anti-Windkraft-Argumentation. Es gibt dann auch unterschiedliche Einschätzungen über die Rolle, die der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH da gespielt hat oder wie der sich geäußert hat. Da gibt es Menschen, die drin waren, die sagen, er hätte ein flammendes Anti-Windkraft-Plädoyer gehalten und sich darüber beschwert, dass man sich nur noch mit Polizeischutz treffen kann. Andere Leute, das bestreitet er wiederum. Allerdings muss man jetzt auch sagen, du hast das mit der Rolle der Hochschwarzwald Tourismus GmbH schon angesprochen. Die ist da sehr zweifelhaft, denn zum einen hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH über ihren E-Mail-Verteiler mit ihrem Briefkopf und mit Unterschrift von Herrn Rudolf, dem Geschäftsführer, zu dieser Veranstaltung der LANA eingeladen, sodass der Eindruck entstand, sie seien Mitveranstalter auch. Jetzt im Nachhinein, als das Ganze dann Protest und Gegenstimmen im Schwarzwald hervorrief, haben sie dann behauptet, dass sie quasi nur den E-Mail-Verteiler zur Verfügung gestellt haben. Jetzt kann man natürlich schon auch fragen, warum die Hochschwarzwald Tourismus GmbH einer angeblichen Naturschutzinitiative den E-Mail-Verteiler zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt auch mal gefragt, ob wenn ich oder andere Fridays for Future eine Pro-Windkraft-Veranstaltung machen würden, ob wir dann auch den E-Mail-Verteiler zur Verfügung gestellt bekämen, um einzuladen. Da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen bisher. Also die Rolle der Hochschwarzwald Tourismus GmbH ist da auch sehr seltsam. Und wenn man in die Presseberichterstattung der letzten Jahre kommt, dann war es klar, dass sie sich immer sehr einseitig gegen Windkraft geäußert haben, zum Teil auch unter Verwunderung von Gemeinden, die bereits Windkraftwerke hatten und Mitglied waren, wo sie sich auch teils gegen die Beschlüsse des Gemeinderats oder von Gemeinderäten gestellt haben. Und dass sie auch, sagen wir mal, in der Corona-Krise nicht gerade glücklich agierten. So, und dann gibt es den Herrn Herrenknecht, der tritt seit Jahren als Windkraftablehner auf im Schwarzwald oder als jemand, der gegen Windkraftanlagen also eine gegenteilige Meinung vertritt. Das darf man auch, wenn man der Herr Herrenknecht ist. Was allerdings so ein bisschen ein Geschmäckle ist, dass der Herr Herrenknecht über seine Firma wohl auch am Windkraftausbau offshore verdient, wie auch an den ganzen Kabeln oder Hochspannungsleitungen, die gelegt werden müssen, wenn wir Windstrom von der Küste nach Süddeutschland bekommen. Sodass man ihm zumindest mal unterstellen kann oder von einigen Seiten unterstellt wird, dass er nicht nur ein reines sagen wir mal, Landschaftsschutzinteresse daran hat, Windkraft zu verhindern, sondern auch ein handfestes wirtschaftliches Interesse. Und die dritte Gruppierung, die in dem Zusammenhang auftaucht, ist die LANA. Das ist ein Verein oder Verband, der sich gegründet hat, um Windkraft im Schwarzwald zu verhindern, tritt als Landschafts- und Naturschutzverband auf. Auch das kann man sicherlich so sehen, dass man, wenn man Landschaftsschutz und Naturschutz betreibt, gegen Windkraft ist. Man muss allerdings aus anderen Veranstaltungen, über die es Presseberichte gibt, auch sagen, dass die LANA da schon sehr seltsame Argumente bemüht. Also jetzt, nachdem das Thema Infraschall weggefallen ist, gab vor einigen Jahren eine Diskussion, ob nicht Windkrafträder Infraschall erzeugen, ein ganz tiefer Schall, den man als Mensch nicht hören kann, und ob der dann nicht möglicherweise sehr schädlich sei. Nachdem das weggefallen ist, weil es eben Forschungen gezeigt haben, dass die Infraschallwerte, die das Bundesamt für Geowissenschaften angenommen und immer auch angegeben hat, um den Faktor 100 zu stark waren, zielt die LANA mit darauf ab, dass beispielsweise durch Windkrafträder Waldbrände entstehen könnten und oder dass, wenn es dann brennt, würden durch den Brand Nanopartikel entstehen, die dann ganze Landstriche sozusagen verseuchen. Auch das sind aus meiner Sicht sehr weit hergeholte Argumente gegen Windkraft. Und dagegen hat sich eben unsere Demonstration und Kundgebung gewandt, um auch zu zeigen, dass Windkraftbefürworter nicht alle in Freiburg wohnen und die ganzen Menschen im Schwarzwald alle gegen Windkraft sind, sondern dass es durchaus auch im Schwarzwald eine sehr differenzierte Meinungslage dazu gibt und dass beispielsweise das Klimabündnis Hochschwarzwald, der örtliche Grünenortsverein, ganz viele Einzelpersonen, Fridays for Future, Extinction Rebellion, die EWS Schönau, Gemeinderäte aus ganz unterschiedlichen Städten im Hochschwarzwald und im Schwarzwald eben durchaus pro Windkraft sind und dass natürlich auch Windkraft die Möglichkeit bietet, für eine Gemeinde durchaus Gewerbesteuer zu generieren und sich auch vielleicht einseitig von der Einnahmenabhängigkeit des Tourismus wegzuentwickeln.
Du sprichst auf jeden Fall schon sehr viel an, was in diesem ganzen, ja, in dieser Gegendemo auch schon mit drin steckte. Vielleicht noch im Kontext gesehen, um nochmal den Herrn Herrenknecht anzugucken. Er schaltet auch in diversen Regionalblättern, auch abseits der Badischen Zeitung, immer wieder Anzeigen, teure Anzeigen über ganze Seiten, die gegen Windkraft mobil machen. Dann zu LANA noch vielleicht ergänzend die Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald e.V., so der ganze sperrige Name, ist immer wieder in die Schlagzeilen gekommen, weil sie eben diese Landschaftsschutzmaßnahmen fordern und ein Zurück zur Natur nostalgisch irgendwie beschreiben und dann auch irgendwie diese ganze historische Gewachsenheit dieser Monokultur Schwarzwald aus dem Blick verlieren, denn man muss ja auch sehen, der Schwarzwald ist nicht so, wie er ist und nicht so schwarz, weil er so gewachsen ist, sondern weil er vom Menschen so gemacht wurde und genauso sieht es aus mit beispielsweise Großbauten um Schluchsee, Titisee herum, wie dem Badeparadies und weiterem. Das würde ich gerne noch anmerken als Kontextualisierung. Jetzt ist die Rolle des Tourismus deiner Meinung nach ein gerechtfertigtes Argument für den Ausbaustopp der Windkraft, oder würdest du sagen, da auch verbietet sich sozusagen der grüne Standort Schwarzwald irgendwie eine progressive Wendung zu einem grünen Tourismus?
Naja, also du hast völlig richtig gesagt, der Schwarzwald ist eben keine unberührte Natur, sondern eine Kulturlandschaft, die gerade davon lebt, dass Menschen da sehr viel Wald abgeholzt haben, damit es da Freiflächen gibt, damit ich den Wald sehen kann und auch die gebirgige Landschaft. Da sind über Jahrhunderte Kunstbauten rein entstanden. Der Schluchsee an sich war, bevor man da eine Talsperre hingemacht hat, um als Energiespeicher zu dienen, ein sehr viel kleinerer See. Und der gesamte Tourismus besteht eigentlich darauf, dass man diesen See benutzen kann. Von daher ist es da besonders lustig, wenn man da von unberührter Natur und Landschaft spricht. Und es gibt tatsächlich ja auch Orte wie St. Peter, die ja einiges an Windkrafträdern haben und wo man überhaupt keinen Rückgang des Tourismus verzeichnen kann. Also von daher ist das, glaube ich, eher eine Angstvorstellung, die sagt, oh ja, wenn ich da Windräder habe, dann geht der Tourismus zurück. Und die lässt sich, glaube ich, nicht irgendwie validieren durch irgendeine Studie oder so, dass da Touristen sagen, nee, das will ich nicht. Andererseits muss man vielleicht inzwischen überlegen, ob nicht durch so eine ganz krasse Tourismusablehnung oder nicht Tourismusablehnung, sondern Windkraftablehnung, die jetzt ja auch landesweit in der Presse war, in der Badischen Zeitung auf Seite 3, auch im Leitartikel im SWR-Nachrichten im Fernsehen kam, ob nicht das eigentlich den Ruf eines Feriengebiets schadet. Weil wenn man den Eindruck hat, da sitzen eigentlich nur verbohrte Hinterwäldler, die Fortschritt behindern, die, keine Ahnung, wo die nicht genau wissen wollen, wo ihr Strom herkommt und die eigentlich nur nach dem St. Florian-Prinzip agieren, dann ist es vielleicht nicht unbedingt Werbung für ein Tourismusgebiet, ja, sondern da muss man sich ja schon überlegen, mit welchem positiven, auch ökologisch besetzten Image möchte man auf Menschen zugehen, die vielleicht gar nicht von so super weit herkommen, denen aber Nachhaltigkeit ein wichtiger Wert ist. Und dieses Milieu ist ja durchaus zahlungskräftig, das ist ja durchaus auch nicht klein, dass da so entsprechend Urlaub machen möchte. Deshalb glaube ich, ist es nicht, dass es eine gute Strategie ist, die zu verprellen oder die sich überlegen zu lassen, dass sie vielleicht woanders hinfahren.
St. Florians Prinzip, für alle, die das nicht wissen, verschonen mein Haus, zünd andere an, o heiliger St. Florian, muss man da vielleicht als kleinen Merkspruch sich einfach mal zum Gemüte führen, denn das Haus brennt ja, so wie es Umweltschutzinitiativen auch immer wieder vorantreiben. Kann man deiner Meinung nach bei diesen ganzen Marketingkampagnen, die wir da vor uns haben, und Veranstaltungen und Verwobenheiten zwischen Industrie- und Tourismusverbänden, aber auch dann auch Politik, kann man da schon von Schwarzwaldpopulismus sprechen, wenn man so Wörter bedienen möchte?
Ja, also ich glaube, da gibt es durchaus einen Filz oder eine enge Verflechtung bestimmter Tourismusindustrieller Interessengruppen, um es vielleicht so zu nennen, auf der einen Seite aus der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die jedes Jahr mit viel Geld finanziert wird aus der öffentlichen Hand der Gemeinden, mit bestimmten Hotels und bestimmten anderen Tourismusangeboten und auch bestimmten Gemeinderäten und Bürgermeistern auf dem eher konservativen Spektrum. Und dem steht aus meiner Sicht eben gegenüber eine ganze Reihe von Beherbergungsbetrieben, von Bewohnern des Schwarzwaldes, aber auch von Hotels, die eben sagen, genau das ist es nicht, was wir wollen, sondern wir fühlen uns weder durch Stil noch durch die Inhalte, die diese HTG vertritt, repräsentiert. Und ich meine, wenn man sich da in die Presse reinguckt, dann ist ja deren Umgang auch zum Beispiel mit bestimmten Hotels nicht konfliktfrei. Also wenn man sich da mal reinschaut, da gab es zu ganz Beginn letzten Jahres, zu Beginn der Corona-Krise, ein Hotel im Schwarzwald, das gesagt hat, wir stellen jetzt unseren Betrieb ein, weil touristische Reisen eigentlich im Moment ja gar nicht mehr möglich sind. Daraufhin wurden sie von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH ja quasi öffentlich fertig gemacht. Und dann kam 3 oder 4 Tage später die Rechtsverordnung, dass eben touristische Übernachtungen in Baden-Württemberg verboten worden. Und da muss man halt mal sagen, das waren halt keine Hotels in Freiburg, wo es ja durchaus immer wieder viele Menschen gibt, die auch aus beruflichen Gründen reisen müssen oder die vielleicht auch Angehörige besuchen müssen, denen es nicht gut geht, die im Krankenhaus sind oder sonst wie, und man übernachtet dann vielleicht im Hotel, um die zu besuchen, sondern da geht es ja überwiegend um touristische Übernachtungen. Und da hat sich diese Hochschwarzwald Tourismus GmbH mit diesem Hotel, ich sage jetzt mal, über Pressemitteilungen und veröffentlichte Äußerungen einfach eine unwürdige Auseinandersetzung geliefert. Zudem muss man auch noch dazu sagen, hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH offensichtlich im Moment noch keine gültige Bilanz für das Jahr 2019 vorgelegt, wo sie auch schon in einem Mahnverfahren sind scheinbar mit dem Bundesamt für Justiz, weil sie in ihrer Bilanz erhebliche Risiken haben bezüglich der Besteuerung der Gästekarte. Also mir macht es eher den Eindruck, dass hier eine Firma, die getragen wird von der öffentlichen Hand, erhebliche Baustellen hat und sich jetzt nicht noch und diese vielleicht erstmal abarbeiten sollte, bevor sie dann sich in einseitiges Windkraftbashing begibt. Und ich glaube, vielleicht hier die Politik dann doch eher anderen Gruppen überlassen.
Sagt Sebastian Müller, der Veranstalter der Gegendemonstration zur Veranstaltung in Schluchsee am Kurhaus, im Kurhaus zum Thema Windkraft. Sind wir dafür? Sind wir dagegen? Was macht der Tourismus damit?
Vielleicht noch ein Hinweis. Ich war dann doch etwas überrascht von der Auflage der Ortspolizeibehörde, nämlich des Landkreises, die explizit reingeschrieben haben, dass man im Laufe der Demonstration nicht den Bürgersteig verlassen sollte, um den Verkehr nicht zu behindern. Jetzt sind mir, glaube ich, auf diesem ganzen Weg durch den Ort Schluchsee, der eigentlich eher tot wirkte, glaube ich, nicht mehr als 5 Autos begegnet. Da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, auch mit anderen Auflagen, es war da 12, also pro 12 Personen ein Ordner, das haben in Freiburg nicht mal die Querdenker, dass hier auch man schon sehr intensiv beauflagt wird, weil man, glaube ich, das nicht haben möchte.
Ein Gespräch mit Sebastian Müller, Veranstalter der Gegendemo. Das Semester der Universität Freiburg beginnt schon eine Weile. Seit dem 26. Oktober sind die meisten Studis wieder im Betrieb, doch kritisch eingeführt wurden sie bisher noch nicht. Kritisch einführen in was? In Theorien, die ihre Welt befassen. Ein Gespräch mit einer Veranstalterin und Organisatorin der kritischen Einführungstage, kurz Greta, in Freiburg.
Hi Jojo, du bist von den kritischen Einführungstagen in Freiburg und ihr plant dieses Jahr wieder eine Veranstaltungsreihe. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was geht denn da vom 15. bis zum 21. November? Worauf können sich auch Leute, die vielleicht gerade neu in der Stadt sind, da einstellen? Was können wir erwarten?
Ja, voll schön, dass ich da sein kann. Vielleicht erstmal, um zu erklären, was eigentlich Kreta überhaupt bedeutet. Also da geht es nicht um die griechische Insel, sondern es ist einfach kurz für kritische Einführungstage. Und eben, wie du schon gesagt hast, finden die dieses Jahr vom 15. bis zum 21. November statt. Also in 1,5 Wochen geht es dann los. Und das ist eben über eine Woche sind da unzählige Veranstaltungen geplant. Und zwar nämlich von verschiedensten Freiburger Gruppen, die sich eben linkspolitisch engagieren. Also da haben wir uns eben als Kreta-Bündnis zusammengefunden und planen eben diese Woche. Und da geht es eben darum sozusagen, dass auch neue Leute, die eben nach Freiburg kommen, aber natürlich auch Leute, die schon länger da sind, die Möglichkeit haben, diese Gruppen kennenzulernen und sich dann eben auch im Laufe der Zeit dort zu engagieren. Genau, und ich glaube, das kommt aus so einem Gefühl sozusagen, dass wir irgendwie alle merken, dass irgendwie sehr viel getan werden muss in unserer Gesellschaft und sich viele halt einzeln dann irgendwie sehr verloren und machtlos fühlen. Und da ist es eben unsere Überzeugung, dass es wichtig ist, sich eben gemeinsam zu organisieren und da eben langfristig irgendwie was ändern zu können. Genau, das und, ist so die Grundidee.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Diese Veranstaltungen, sind das dann quasi so kleine Werbeveranstaltungen und die Gruppen erzählen was über sich selber oder was passiert dann da genau?
Nee, genau, also die Idee dahinter ist, dass man sich zwar in einer Art vorstellt, aber die Gruppen auch schon so mit ihren Schwerpunkten halt kennenlernen kann und genau, also da auch bildungsmäßig schon was mitnehmen kann, eben die Gruppen auch teilen irgendwie, ja, was sie sich für Sachen irgendwie auch erarbeitet haben in ihren Gruppen. Also eben, es sind viele Vorträge und Workshops dabei. Aber es ist auch die Idee, dass man sich eben auch sozial kennenlernt, dass man sich irgendwie niedrigschwellig erstmal kennenlernen kann, weil natürlich jede Gruppe auch eine sehr soziale Sache ist und nicht nur eine inhaltliche. Und genau, also man braucht da jetzt auch keinen Stress haben, da jetzt sozusagen noch nicht informiert genug oder so zu sein, sondern es gibt auch einfach Cafés, wo man sich irgendwie austauschen kann über Feminismus oder es gibt Stadtrundgänge, wo man was lernen kann. Es gibt Kneipen, wo man einfach gemütlich miteinander irgendwie ins Gespräch kommen kann. Also da gibt es wirklich irgendwie die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ja, genau, je nachdem irgendwie, wie man da gerne einsteigen will und eben mit verschiedensten Themenschwerpunkten von den Gruppen. Genau.
Und ja, dieses Jahr oder auch letztes Jahr ja noch mindestens genauso sehr, steht ja alle Veranstaltungen so ein bisschen unter dem Zeichen der Covid-19-Pandemie. Wie habt ihr das gerade geplant? Finden die Veranstaltungen, ist geplant, sie in Präsenz stattfinden zu lassen? Und was sind so eure Überlegungen dazu, mit dieser Herausforderung da umzugehen?
Ja, genau. Also zurzeit sind sie in Präsenz geplant. Letztes Jahr mussten wir sie dann auch leider kurzfristig online abhalten. Aber genau, wir haben natürlich ein Hygienekonzept und der Zugang ist mit 3G-Nachweis. Es gibt aber auch eine finanzielle Unterstützung, um einen Schnelltest zu machen. Genau, und das ist eben auch ein Teil davon, dass irgendwie unseres Konzeptes ist, auch ein bisschen barrierearmer zu gestalten. Und wir haben halt auch einfach letztes Jahr gemerkt, wo es dann online war, dass es halt eben dieser soziale Faktor halt sehr viel schwieriger ist. Dann geht man zwar zu einem Vortrag, aber ob man sich dann nachher wirklich langfristig dort irgendwie einbringen will, wenn man die Leute irgendwie gefühlt doch noch nicht kennt, ist halt viel schwieriger. Und gerade durch Corona ist es halt auch total schwierig geworden, sich zu vernetzen und zu organisieren, weil eben die Schwelle halt viel höher ist. Und gleichzeitig erleben wir aber genau in dieser Pandemie auch, irgendwie wie machtlos wir uns irgendwie als Einzelne fühlen, irgendwie wo eben genau da, wo wir wohnen, eigentlich voll dramatische Situationen passieren. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig auch, sich politisch eben zu engagieren und da eben so eine gemeinsame Gegenmacht irgendwie aufzubauen.
Ich sehe auf eurer Website, und du hast es auch gerade angesprochen, dass ihr so ein Bündnis seid, eine Vernetzung von verschiedenen Gruppen angenommen. Das hört jetzt gerade hier irgendwer, der oder die sagt, ey, meine Gruppe, meine Initiative, vielleicht können wir da mitmachen, vielleicht können wir auch eine Veranstaltung machen, vielleicht können wir auch Leute einladen, uns kennenzulernen und sich bei uns zu engagieren. Können die sich dann bei euch melden oder wie läuft das?
Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen natürlich schon sehr viele Gruppen anzuschreiben im Vorhinein immer. Genau, und also klar, das Programm steht jetzt, es ist schon in 1,5 Wochen, aber für nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall immer für neue Gruppen offen, die sich auch irgendwie aus Eigeninitiative dann bei uns melden. Klar, also wir sind keine exklusive, schon seit Jahrzehnten bestehendes Bündnis, das nur genau diese Gruppen enthält. Also wenn man sich zum Beispiel das Programm von diesem Jahr und letztem Jahr anschaut, dann sieht man auch ganz unterschiedliche Gruppen. Und genau, wir freuen uns, wenn es ein möglichst vielfältiges und reichhaltiges Programm ist. Und genau, das sind wir auf jeden Fall voll offen.
Alles klar, das war Jojo von den Kreta kritische Einführungstage hier in Freiburg.
Weitere Infos zu den Kreta findet ihr auf taka.fr. Das war's mit Fokus Südwest für den 4. November 2021.